Deutschlandfunk Kultur Interview.
Vier ganz unterschiedliche Handyvideos aus den letzten Tagen haben eine neue Diskussion über Polizeigewalt ausgelöst. In Düsseldorf etwa ist ein Polizist zu sehen, wie er auf dem Hals eines jungen Mannes kniet. Das erinnert sehr an den Tod des schwarzen Amerikaners George Floyd. Oder in Hamburg ist zu sehen, wie sich ein anderer junger Mann erst gegen vier Polizeibeamte wehrt und dann kommt Verstärkung und der junge Mann wird überwältigt. Alle diese Einsätze, auch die anderen, sind gefilmt worden mit Handyvideos und das sind zum Teil dramatische Ausschnitte, die zu sehen sind. Aber es ist jeweils nicht klar, was vorher passiert. Vor allem in den sozialen Netzwerken gibt es gerade zwei Lager, die sich hier gegenseitig Ignoranz vorwerfen. Die einen sagen, die Videos sind ein Beweis, dass Polizeigewalt weit verbreitet ist. Und die anderen sagen, hier wird die Polizei unter Generalverdacht gestellt, obwohl gar nicht klar ist, was der Kontext ist. Wir wollen diese Diskussion versachlichen. Wir wollen wissen, mit welchen Mitteln Polizeibeamte zur Rechenschaft gezogen werden können, die übertriebene Gewalt anwenden. Und dafür sind wir mit Tobias Singelnstein verabredet. Er ist Kriminologe an der Universität Bochum. Guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Wenn wir mal uns den Fall Düsseldorf ansehen, dieser Fall wird jetzt untersucht, Herr Singelnstein, und aus Neutralitätsgründen macht das die Polizei Duisburg zusammen mit der Staatsanwaltschaft Düsseldorf, nicht die Polizei Düsseldorf. Das ist üblich so. Ist das der richtige Weg?
Ich glaube, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber ich glaube, da ist auch deutlich mehr noch möglich. Generell kann man, glaube ich, sagen, je mehr Unabhängigkeit wir in solchen Ermittlungen haben, desto besser ist es eigentlich. Und ich glaube, das Problem liegt ja auf der Hand der ermittelnden Kollegen gegen Kollegen. Und ich glaube, jeder kann sich, wenn er sich in seinen eigenen beruflichen Kontext versetzt, klar machen und vorstellen, dass das nicht ganz einfach ist.
Es wird dann oft gesagt, man bräuchte eine unabhängige Beschwerdestelle. Wie könnte so eine Beschwerdestelle aussehen?
Es gibt da ja sehr unterschiedliche Konzepte. In Deutschland werden in verschiedenen Bundesländern gerade Beschwerdestellen oder Ombudsstellen eingeführt. Es gibt aber auch andere europäische Länder, wie zum Beispiel Großbritannien, die eine eigene Behörde geschaffen haben, um dem Problem zu begegnen und solche Fälle eben möglichst unabhängig und neutral aufarbeiten zu lassen.
Und wer sitzt in diesen Beschwerdestellen?
Die ist insbesondere in Großbritannien sehr differenziert zusammengesetzt, dass also auch unterschiedliche Interessengruppen, unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen dort vertreten sind, die eben auch eine durchaus divergierende Perspektive auf Polizeiarbeit haben.
Wäre das etwas, wo Sie sagen würden, das braucht die deutsche Polizei auch?
Ich glaube, es würde auch in Deutschland der Diskussion und dem Problem gut tun, wenn wir mehr Unabhängigkeit und eine differenzierte Sicht auf das Problem hätten, auch bei der Aufarbeitung einzelner Vorfälle. Ja, und deshalb denke ich, ist das eigentlich eine gute Sache.
Ein anderes Argument, was immer herangezogen wird, um mehr Transparenz zu schaffen, sind Körperkameras, die Polizisten und Polizistinnen tragen sollen. Wäre das auch etwas, um tatsächlich dafür zu sorgen, dass genauer klar ist, was auch passiert, bevor ein Videoausschnitt ins Netz kommt?
Das kommt drauf an, muss man sich dann im Einzelfall angucken, wie die gesetzlichen Regelungen ausgestaltet sind. In den USA, wo dieses Instrument herkommt, da ist es so, dass die Kameras quasi permanent laufen, auch gar nicht ausgeschaltet werden können oder gelöscht werden können. Da hat das dann so eine entsprechend auch bürgerrechtliche Funktion, dass polizeiliche Arbeit kontrolliert wird. In Deutschland ist es aus Datenschutzgründen so, dass in der Regel die Beamten entscheiden, ob sie jetzt eine Situation filmen oder nicht filmen. Und das ist natürlich dann in so einem Kontext durchaus problematisch, wenn der Beamte selber entscheiden kann, filme ich das jetzt oder lasse ich es lieber sein.
Würden Sie sich dann wünschen, dass wir eine Situation wie in den USA hätten?
Ich glaube, dass das aus datenschutzrechtlicher Sicht schwierig oder auch rechtlich gar nicht möglich ist. Aber es gäbe ja zum Beispiel die Möglichkeit, und das machen einzelne Bundesländer auch, das so zu regeln, dass bei jedem Einsatz körperlicher Gewalt durch die Polizeibeamten eine Pflicht besteht, die Kamera einzuschalten.
Wir sehen ja jetzt auch bei diesen vier aktuellen Fällen, dass die Diskussion vor allem auch über die Handyvideos geführt wird, die ins Netz gestellt werden von Menschen, die das filmen. Die Frage ist natürlich, niemand filmt einen Polizeieinsatz, bei dem nichts Schlimmes passiert. Verzerren diese Handyvideos unsere Wahrnehmung von der Polizei?
Na, ich glaube, man muss sich schon immer klar machen, dass das die besonderen Fälle sind, die wir auf den Videos sehen und dass es natürlich hunderte von Fällen jeden Tag gibt, wo die Polizei im Rahmen der gesetzlichen Befugnisse auch handelt und Gewalt ordnungsgemäß ausübt, so wie es das Gesetz vorsieht. Aber ich glaube schon auch, dass es wichtig ist, dass wir diese Videos haben. Ansonsten, das sehen wir in den Strafverfahren häufig, stehen da Aussage gegen Aussage einander gegenüber. Und wie das so ist, wenn zwei Seiten in einem Konflikt beteiligt sind, die haben jeweils ihre ganz eigene Wahrnehmung von dem Geschehen, ihre Deutung auch im Rückblick. Und da ist es dann im Nachhinein auch für die Justiz schwierig zu klären, was ist denn eigentlich genau passiert.
Aber jetzt bei den Handyvideos sehen wir wieder ganz oft den Vorwurf, dass die editiert sein sollen, dass sie eben Teile herauslassen oder eben erst dort anfangen, wo Polizisten Gewalt anwenden.
Ja, man muss die Videos sicher differenziert betrachten. Es ist häufig so, dass man eine rechtliche Bewertung nur vornehmen kann, wenn man die Gesamtsituation kennt. Und da kann es in der Tat so sein, und ist auch nicht selten so, dass die Videos nur einen Ausschnitt zeigen, der diese Gesamtbewertung gerade nicht ermöglicht. Es gibt aber durchaus auch Fälle, wo man schon aus einem Video und aus der Gewaltausübung unmittelbar erkennen kann, dass dieses Vorgehen nicht in Ordnung ist.
Ein dritter Punkt, der in den letzten Tagen wieder oft genannt worden ist, Beamte müssen Dienstnummern haben, die äußerlich erkennbar sind. Ein gutes Mittel?
Aus meiner Sicht ja, das ist ein bewährtes Instrument. Ich kenne kein sinnvolles Argument, was gegen diese Kennzeichnungspflicht spricht. Wir haben in unserer Studie, in unserer betroffenen Befragung gesehen, dass die Nicht-Identifizierbarkeit in der Praxis tatsächlich ein großes Problem ist, und zwar an zwei Stellen. Erstens erstatten ja nur sehr wenige Leute Anzeige, die sowas erleben. Und ein wichtiger Grund dafür ist, dass sie glauben, dass die handelnden Beamten gar nicht identifiziert werden können. Und zum anderen sehen wir dann tatsächlich auch in der Praxis der Staatsanwaltschaften, dass die Strafverfahren, die Ermittlungsverfahren häufig eingestellt werden, weil die handelnden Beamten nicht hinreichend sicher identifiziert werden können.
Tobias Zingelnstein von der Universität Bochum hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.